With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Ne, hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn man Situationen hat, wo man sagt, so, das muss jetzt gelingen oder das wird jetzt spannend oder vielleicht sogar bin ich bestens vorbereitet. Mhm. Wenn man dann einfach in die Initiative ergreift und vorangeht, dann wird man in dieser Situation, glaube ich, besser reüssieren, als wenn man abwartend ist und sagt, ich warte mal, was da auf mich zukommt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der im Moment noch mehr Entscheiderinnen und Entscheider aus Hamburg und Umgebung trifft, als ich in diesem Podcast. Ich nehme das zumindest an. Er wird gleich vielleicht etwas dazu erzählen und er wird auch erzählen, warum er sich mit so vielen Menschen im Moment gerade trifft und bespricht. Vor allem wird es in den kommenden 45 Minuten aber um eine Übung gehen, die manchmal in Medien als die große NATO-Übung bezeichnet wird, die größte aller Zeiten. Das ist sie nicht, aber sie ist eine besondere Übung in Hamburg, in der simuliert wird, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ein NATO-Staat im Baltikum angegriffen wird und was dann eben die Folgen für Hamburg sind. Übrigens, dass ein NATO-Staat im Baltikum angegriffen wird, war eine der großen Ängste von Friedrich Merz in seiner Anfangszeit als Bundeskanzler. Das aber nur am Rande. Die Übung trägt den Namen Red Storm Bravo und der Mann, der uns erklären kann, was da passiert, dort passiert und mit dem ich natürlich auch insgesamt über die Lage, Stichwort Zeitenwende, Stichwort Bundeswehr, Stichwort Wehrpflicht sprechen werde, ist Kapitän zur See Kurt Leonards, der Kommandeur des Landeskommando Hamburg. Herzlich willkommen. Schön, dass das geklappt hat.
Hallo, moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Das ist ganz toll. Wir legen gleich los. Ich muss aber eine Sache bei Ihnen vorweg klären, weil ich das interessant finde. In dem Fragebogen, den ich immer allen Gästen schicke und der ja auch im Abendblatt veröffentlicht wird, haben Sie geschrieben, und das ist schon interessant, dass Sie ganz früh wussten, dass Sie Offizier werden wollten. Wie früh wussten Sie das und warum?
Ja, ich wusste das tatsächlich schon als kleiner Junge im Kindergarten und in der Grundschule. Ich fand das Soldatsein im Sinne von Verantwortung tragen, Verantwortung für andere Menschen zu tragen, immer spannend und herausfordernd. Habe das früher auch sehr gerne gespielt und dann hat sich tatsächlich dieser Berufswunsch immer weiterentwickelt, bis ich dann als Wehrpflichtiger zur Marine gekommen bin, mir das da nochmal alles angeschaut habe. Und dann habe ich wirklich diese Entscheidung für die Berufswahl getroffen.
Wie war das denn damals, das fragt man sich ja heute vielleicht auch, vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie war das damals in Ihrem Umfeld? Was haben Eltern, Lehrer, Freunde bekannt gesagt, wenn die mitbekamen, der will nicht Lokomotivführer werden und nicht Polizist und nicht Feuerwehrmann, so die klassischen Berufe, sondern der will Offizier werden?
Ja, eher schon Erstaunen. Das war ja mitten im Kalten Krieg in den 70er, 80er Jahren.
Kurz, Sie sind Jahrgang, welche Jahrgang sind Sie?
68. Und das war ja auch eine sehr friedensbewegte Zeit mit vielen Demonstrationen. Es war auch manchmal ein Stück weit uncool, die Wehrpflicht anzutreten und nicht den Ersatzdienst zu leisten. Mhm. Deshalb hat das schon auf Erstaunen geführt, aber bei mir war es einfach so.
Und Sie schreiben in dem Fragebogen auch, was Sie fasziniert und immer noch fasziniert, ist das Thema Führung. Das ist natürlich deshalb interessant für diesen Podcast, weil ja hier nur Führungskräfte sitzen. Was ist für Sie das Faszinierende am Thema Führung gewesen? Und was ist sozusagen der Unterschied Führung bei der Bundeswehr und Führung in einem Unternehmen?
Also zunächst mal, führen bedeutet, man muss Menschen mögen und man muss gerne mit Menschen zusammen sein und interagieren wollen. Zum Zweiten, sind wir in der Bundeswehr davon überzeugt, dass man halt das Thema Führen nicht in die Wiege gelegt bekommt, sondern das ist tatsächlich etwas, was man lernen kann. Mhm. Und das wird in der Offizierausbildung auch sehr systematisch ausgebildet, von ganz kleinen Schritten zu größerer Verantwortung. Natürlich gibt es Menschen, die dafür mehr Talent haben als andere, aber es ist erlernbar. Das ist für uns was ganz Wichtiges. Naja, und ich habe auch im Laufe meines Studiums Praktika gemacht in Wirtschaftsunternehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so große Unterschiede gibt. Ich glaube eher nein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch Uniformen gibt in der ein oder in dem ein oder anderen Unternehmen, in der ein oder anderen Organisation. Ich habe den Eindruck, dass es eigene Sprachen gibt in der ein oder anderen Branche. Ich habe den Eindruck, dass man enttäuscht sein kann, wenn nicht geführt wird. Ja, das Nichtführen mehr Probleme initiiert als sogar falsch zu führen. Also ich würde mich sehr schwer damit tun, Unterschiede festzustellen. Ich glaube, nur ein Unterschied ist, in der Ausbildung zum Offizier ist das Thema Führen im Grundsatz ein Hauptfeld. Mhm. Und man muss auch ein akademisches Studium machen, man muss Prüfungen schreiben etc. Man braucht auch Handwerk und man muss körperlich fit sein. Aber dieses Thema Führen vom Gefreiten als Offizieranwärter bis zum Admiralstabsoffizier zieht sich wie ein roter Faden bei uns durch das Thema Ausbildung.
Und Sie schreiben in Sachen, wenn man Führungskraft ist, im Zweifel in die Offensive gehen. Das ist bei mir so hängen geblieben, weil das natürlich was anderes bedeutet in einem Unternehmen als bei der Bundeswehr.
Ja, das meinte ich aber jetzt nicht als Taktik auf dem Gefechtsfeld, sondern einfach, wenn man Situationen hat, wo man sagt, so, das muss jetzt gelingen oder das wird jetzt spannend oder vielleicht sogar bin ich bestens vorbereitet. Mhm. Wenn man dann einfach in die Initiative ergreift und vorangeht, dann wird man in dieser Situation, glaube ich, besser reüssieren, als wenn man abwartend ist und sagt, ich warte mal, was da auf mich zukommt.
Interessant auch, Sie sagen, Sie geben, das Ziel ist vorgegeben, das ist verständlich, auch durch Verträge, durch Kooperation über Länder hinweg. Sie, also das Ziel geben Sie vor, aber nicht den Weg. Heißt was?
Ja, also wenn ich jetzt mal einen englischen Ausdruck benutzen darf, man kann ja auch im Militär order-driven sein oder mission-driven. Mhm. Das heißt also, ich mache alles, was mir befohlen wird, ich warte auf den nächsten Befehl oder ich habe einen Auftrag und zu diesem Auftrag gehören Freiräume, damit ich selbst vor Ort auch auf meiner Ebene entscheiden kann, was ist der beste Weg, um meinen Auftrag zu erfüllen. Und da ist das nicht nur ein Thema der Bundeswehr, sondern da darf man sogar sagen, also das sind Grundlagen der preußischen Militärgeschichte, dass der einzelne Führende vor Ort immer das Maximum an Freiheit erhalten sollte, um dann den besten Weg auf seiner Ebene zu entscheiden. Und deshalb ist die Auftragstaktik genau das Gegenteil von dem Thema Befehlstaktik.
Das gilt das auch für die Bundeswehr als solche? Die Bundeswehr will ja noch attraktiver werden für junge Menschen. Und wenn man jetzt sagt, pass mal auf, also du kommst hier nicht her und egal was ist, dir wird jede Sache wird dir gesagt, sondern es gibt das große Ziel. Große Ziele, Sicherheit, Frieden gewährleisten, irgendwie verteidigungsfähig werden. Aber in diesem, auf dem Weg zu diesem Ziel hast du extrem viele Freiräume. Das kann ja etwas sein, was die Bundeswehr dann attraktiver machen könnte, als sie jetzt schon ist.
Also zuerst mal ist das wirklich eine Grundlage des Führungsverständnisses der Bundeswehr. Jetzt gibt es natürlich in der Bundeswehr eine Hierarchie, so wie in allen militärischen Systemen. Und das heißt natürlich nicht, dass der junge Soldat ein Ziel bekommt und damit dann völlig alleingelassen wird, sondern dieser Freiraum soll ebenengerecht sein. Ja. Der Leutnant hat natürlich weniger Freiraum als der Oberstleutnant und der General hat mehr Freiraum als der Oberstleutnant. Also deshalb, damit wird keiner alleine gelassen, aber es ist schon ein Kennzeichen unseres Führungsverständnisses.
Wo wir gerade dabei sind, die Frage, wie macht man die Bundeswehr attraktiver? Sie waren in Ihrer langen Karriere mit vielen, vielen Stationen ja auch mal, wie ist es, Karriereberater im Bundesverteidigungsministerium. Wie schätzen Sie jetzt die Maßnahmen, die Politik eingeleitet hat, um mehr Menschen zur Bundeswehr zu locken? Wie schätzen Sie die aktuell ein?
Also die Bundeswehr hat sogenannte Karriere-Center. Mhm. Da wird das Thema Rekrutierung, In-Processing thematisiert. Und in meinen Laufbahn-Wegstrecken durfte ich da auch einmal vorbeischauen. Übrigens eine ganz normale Laufbahn, die absolut vergleichbar ist mit der anderer Berufssoldaten. Aber da hatte ich viel Kontakt zu jungen Menschen. Zuerst mal muss man natürlich feststellen, dass nicht nur die Bundeswehr, sondern alle Arbeitgeber, wenn sie so wollen, merken mit der Generation Z, da verändert sich etwas. Mhm. Das ist eine Generation, die ganz viele Optionen hat, ja, und dann empfindet, dass sie ganz viele Auswahlmöglichkeiten hat und dadurch es vielleicht für diese Generation dann auch schwer wird, eine Entscheidung zu treffen, weil sie vielleicht denkt, man könnte auch die falsche Entscheidung treffen. Ich glaube, dass es dadurch so eine Zurückhaltung gibt, langjährige Entscheidungen zu treffen. Dass junge Leute, glaube ich, gerne viele Dinge machen wollen. Natürlich muss man da in erster Linie mit jungen Leuten drüber sprechen und da mal die O-Töne abgreifen. Aber das ist das, was ich da gelernt habe. Und mit diesem neuen Wehrdienst, den wir ja ab 2026 entgegensehen, da ist ja zuerst mal gesagt, dass man nochmal ganz gezielt junge Menschen ansprechen möchte. 18-jährige Männer bekommen einen Fragebogen und haben ihn zu beantworten. Und 18-jährige Frauen bekommen ihn auch und können ihn beantworten.
Wie finden Sie das eigentlich? Ich finde ja immer so, denke ich so, boah, das ist doch im Jahr 2026. Wenn man sich auch andere Armeen anguckt, wenn man sich zum Beispiel die israelische Armee anguckt, doch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Warum? Ich weiß, dass es Probleme gibt im Grundgesetz damit, aber wieso spart man die Frauen da aus?
Ja, ist eine reine Frage des bestehenden Grundgesetzes. Genau. Ja, die Bundeswehr kann gar nicht anders handeln, als es im Grundgesetz festgelegt ist. Und anscheinend geht man davon aus, dass man dieses Grundgesetz in dieser Frage zurzeit nicht ändern kann. Deshalb ist die Sachlage gegeben. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die sagt das genauso wie Sie. Aber die Realität ist ja, so wird zurzeit das Grundgesetz gelesen und da gibt's keine Alternative. Okay. Aber dadurch, dass halt auch Frauen die Gelegenheit bekommen, sich auch zu äußern, ich glaube, das bringt einen anderen Schwung in die Debatte. Ja, das heißt, da liegt dann einfach bei jedem jungen Menschen so ein Angebot auf dem Tisch, das hilft. Und dann muss man ja auch sagen, hat jetzt das Kabinett mit diesem neuen Wehrdienst auch einen anderen Rahmen beschlossen. Das heißt, der oder diejenige, die diesen Wehrdienst annimmt, hat zuerst mal administrativ den Status eines Zeitsoldaten. Mhm. Damit ist das Thema freie Heilfürsorge, wenn man es mal so nennen möchte, das Thema erhöhter Sold und so weiter wirklich nochmal auf einer anderen Ebene gestellt. Und es wird dann auch attraktiver für die jungen Menschen, auch in finanzieller Hinsicht. Das ist ein Hygienefaktor, nicht der Attraktor, aber er zählt auch dazu. Aber ich glaube, die Bundeswehr macht durch dieses Vorgehen ein Angebot, auf den jeder junge Mensch reagieren kann.
Und anders wird es auch gar nicht gehen. Wenn man die Bundeswehr aufbaut, muss man das schrittweise machen, weil man muss ja auch alles dafür, was sie brauchen, für Ausbildung, für das müssen sie ja auch alles wieder aufbauen. Da ist ja vieles weg. Man erkennt das in Hamburg immer daran, wie viele ehemalige Kasernen zum Beispiel heute ganz normale Wohnquartiere sind.
Na klar, und das ist in vielen anderen Städten genauso. Wir hatten 1990 mit den Teilen der NVA circa 610.000 Soldaten. Ja. Und haben dann bis 2015 reduziert auf 160.000 Soldaten. Und wir alle erinnern uns daran, dass es überhaupt keine Diskussion darüber gab, dass die Bundeswehr kleiner werden muss, Friedensdividende, dass man smarte Ideen braucht für die Nutzung alter Kasernen. Und genau das ist geschehen. Deshalb kann sich natürlich jetzt keiner darüber wundern, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und wenn wir aber nach Skandinavien schauen, das finde ich immer besonders interessant, wie gehen eigentlich die skandinavischen Länder mit diesen ganzen Fragestellungen um? Da ist es auch so. Sie haben zwar eine Wehrpflicht, aber Schweden oder Norwegen entscheidet, wie viele Leute sie im Jahr aufnehmen können, weil da natürlich auch die Ausbildungskapazitäten noch im Aufbau sind und deshalb zurzeit begrenzt sind. Und deshalb entscheidet der Staat, wie viel man in einem Jahr ausbilden kann zu einer vernünftigen Ausbildungshöhe. Und das wird bestimmt Jahr für Jahr gesteigert. Und auch die Bundeswehr braucht da noch ein bisschen Atem, um die Ausbildungskapazitäten herzustellen, die wir vor 30 Jahren hatten, aber seit 30 Jahren systematisch abgebaut haben.
Friedrich Merz hat gesagt, er möchte, dass irgendwann die Deutschlands Armee die stärkste in Europa ist. Das ist ein großes Ziel. Wie weit sind wir davon entfernt und wie viele Menschen bräuchte man dann tatsächlich?
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Also, ehrlich gesagt, kann ich Ihnen da jetzt keine genauen Zahlen sagen. Aber ich persönlich erlebe es immer wieder, wenn man in anderen europäischen Ländern ist, auch im Rahmen von Manövern oder anderen Militärkonsultationen, also in den baltischen Ländern oder in Schweden, so groß wie Deutschland, 10 Millionen Einwohner, wenn diese Länder über ein großes Land in Europa sprechen oder ein großes Land überhaupt sprechen, dann nennen die natürlich sehr, sehr schnell dieses Land mit 84 Millionen Einwohner mitten in Europa Deutschland. Mhm. Ja? Und wenn Deutsche über große Länder sprechen, dann wird halt sehr schnell USA oder andere Länder genannt. Ich glaube, wir müssen manchmal auch einfach wahrnehmen, für viele andere Länder in Europa sind wir das erstgenannte große Land. Mhm. Und dass dann natürlich eine ganz klare Erwartungshaltung da ist, was muss denn dieses Land mit 84 Millionen Einwohnern für die Sicherheit leisten, dass dann auch erwartet wird, dass die Streitkräfte eine gewisse Größe haben.
ist eigentlich das Kernproblem, das haben wir auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal besprochen. Das eine ist natürlich, diese Armee muss wieder neu aufgebaut werden und so entsprechenden mit entsprechenden Geräten, Material und so weiter. Aber ist das nicht das viel größere Problem? Da würde ich gerne Ihre Meinung wissen, wie weit wir da sind. Der Stellenwert der Bundeswehr, Sie haben es gerade gesagt, es hat überhaupt gar niemand darüber gesprochen, dass man von über 600.000 auf unter 200.000 gegangen ist. Und zwischendurch hatte man den Eindruck, man hat diese Bundeswehr, ja auch für Auslandsansätze, aber vor allen Dingen, wenn man irgendwo ein Katastropheneinsatz war, ich will nicht sagen, um den Deich zu stärken, dass sozusagen dieses Bewusstsein für die Bundeswehr, dass das extrem schnell in Deutschland wieder wächst. Und da würde ich Sie fragen, wo sind wir da jetzt gerade?
Also zu diesem Bewusstsein und zu dieser Wahrnehmung möchte ich Ihnen gerne eine Antwort geben. Ich würde nur gerne vorher sagen, Sie sagten, wir müssen jetzt die Bundeswehr wieder neu aufbauen. Das klingt für mich so, als ob die Bundeswehr am Boden liegt.
Liest man manchmal so, ne? Liest man manchmal so, sie könnte sich 3 Tage verteidigen und dann wäre es vorbei. Ist nicht so?
Ganz ja gut. Nee, ich finde, man muss da wirklich differenziert das betrachten. Die Bundeswehr war vor 30 Jahren eine große Verteidigungsarmee im Bündnis NATO mit 495.000 Soldaten, mit 4.800 Panzern. Und dann hat man diese Bundeswehr umgewandelt zu einer Bundeswehr zum Krisen- und Krisenmanagement. Mhm. Das heißt also Mali, Afghanistan, Kosovo und viele andere Einsätze. Ich war viel am Horn von Afrika in Piratennationen. Dafür brauchte man natürlich eine ganz andere Bundeswehr, die nicht mit Panzern in der Panzerwaffe ihren Schwerpunkt hat, sondern die schnell verlegbar ist und so weiter. Die ein Feldlager 6000 Kilometer entfernt von Deutschland aufbauen muss. Die in der Lage ist, schnell Verwundete aus Afghanistan nach Deutschland zu transportieren. Das heißt also, die Bundeswehr hatte eine völlig andere Aufgabe. Und als man 30 Jahre lang diese Bundeswehr umgewandelt hat zur Armee für Krisenmanagement, haben wir seit 2014 die Situation, dass das Thema Landes- und Bündnisverteidigung wieder ganz nach oben kommt und wir uns sukzessive aus Einsätzen zurückgezogen haben. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder eine andere Bundeswehr. Ja? Die Bundeswehr war optimiert für diese Kriseneinsätze und jetzt brauchen wir eine Bundeswehr, die für Landes- und Bündnisverteidigung da ist. So, und da sind wir im Aufbau, das stimmt schon, aber wir hatten wirklich völlig andere Rollen in den letzten 30 Jahren. So, und jetzt kommt zum Thema Wahrnehmung. Zuerst mal habe ich den Eindruck, dass in Osteuropa diese Wahrnehmung einer Bedrohungslage in Finnland, in Norwegen, in den drei baltischen Staaten, in Polen eine ganz andere ist als in Deutschland. Und dass diese Länder diese Bedrohungswahrnehmung, diese Perzeption auch formulieren und dadurch auch eine Erwartungshaltung an, wenn Sie so wollen, größere Länder herantragen. Ich glaube, dass das langsam in der Bevölkerung ankommt. Natürlich noch nicht in dem Maße wie in Estland oder Litauen, aber es wächst. Das merke ich in unterschiedlichen Veranstaltungen. Und ich selbst merke auch hier in Hamburg, ich glaube, dadurch, dass die Bundeswehr in den letzten 10 Jahren bei dem Management und bei der Situation Geflüchteter unterstützt hat, dass die Bundeswehr beim Thema Covid in Hamburg sehr viel geleistet hat, Impfzentren betrieben hat und so weiter. Und seit der Zeitenwende 22, glaube ich, wird die Bundeswehr auch nochmal anders wahrgenommen, sodass ich insgesamt den Eindruck habe, in den letzten 10 Jahren verändert sich die Wahrnehmung der Bundeswehr in großen Schritten. Und vor 25 Jahren hat man uns noch gesagt, wenn man an der Führungsakademie war, geht man nicht in Uniform an Land, sagt man nicht, dass ihr Offiziere wart, könnt ihr keinen Blumentopf mit gewinnen. Und jetzt ist es schon so, wenn man am Bahnhof steht, in Uniform oder durch die Stadt geht, dass es durchaus auch dazu kommt, thank you for your service. Ja. Etwas, was ich 36 Jahre nicht gehört habe, aber im 37. Jahr meiner Dienstzeit in Hamburg höre. Und das ist eine subjektive Veränderungswahrnehmung, aber davon bin ich schon überzeugt, dass die einen realistischen Hintergrund haben.
Das ist interessant, das deckt sich so mit meinen Beobachtungen tatsächlich auch vom Bahnhof und in der Bahn. Wenn man früher Soldaten in Uniform sah, was man gar nicht so oft sah, aber dann dachte man immer so, man dachte eigentlich gar nichts vielleicht. Also man, ne, also im besten Sinne dachte man gar nichts. Wenn man die heute sieht, ich will nicht sagen, würde man schon sagen, komm, setz dich hier hin. Also man hat einen, es gibt einen anderen Respekt, wenn man denkt, guck mal, der ist bereit, im Zweifel, sich hinzustellen und dieses Land zu verteidigen. Und da merkt man schon, dass sich da was dreht. Ich habe am Anfang gesagt, sie treffen Entscheider und Entscheiderinnen in Hamburg aus unterschiedlichen Bereichen, um was mit denen zu besprechen.
Tatsächlich werde ich oft eingeladen, um die sicherheitspolitische Lage einmal darzustellen. Mhm. Was ist eigentlich passiert in den letzten 10, 11 Jahren? Welches Thema haben wir bei der Wahrnehmung von hybriden Aktionen jetzt schon in Hamburg, im Hamburger Hafen, Drohnenüberflüge über Hamburger Kasernen? Das sind Dinge, über die, zu denen ich Stellung nehmen kann. Und da merke ich, dass die Wirtschaft dort ein sehr großes Interesse hat, darüber zu reden, dass die Wirtschaft eine große Diskussion darüber führt, was bedeutet das eigentlich für unsere Branche, was bedeutet das für unser Unternehmen. Das klassische Beispiel ist im Rahmen von Spedition und Logistik, dort wo es viele Lkw-Fahrer und Fahrerinnen gibt, großer Teil kommt aus Osteuropa. So rum aus Osteuropa. Und dann ist halt die Frage, wenn in anderen Ländern eine andere Bedrohungsperzeption ist und dort es vielleicht auch zu Reserveübungen im verstärkten Maße kommt, sind dann eigentlich die Arbeitnehmer aus Osteuropa noch in der deutschen Logistikbranche in Hamburg da? Oder muss man sich da auf etwas vorbereiten? Also deshalb in der Wirtschaft merke ich dort ein sehr großes Interesse, aber auch in den Hamburger Behörden. Ich stehe im Grundsatz mit allen Behörden in einem sehr gut gewachsenen Kontakt, vor allen Dingen natürlich mit der Behörde für Inneres und Sport, die auch in Hamburg für dieses Thema zivil-militärische Verteidigung zuständig ist, die dort auch aufgestockt wurde. Und dort gibt es eine Zusammenarbeit auf wöchentlicher Basis zwischen meinen Leuten und den Menschen aus der BIS.
Und das geht ja so weit, der wird auch demnächst in diesem Podcast zu Gast sein, der Chef der Agentur für Arbeit, Sönke Fock in Hamburg, der ja, wie wir gelernt haben, in einem Ernstfallszenario natürlich auch jemand wäre, der dann entscheiden müsste, wo werden Menschen aus welchen Branchen bevorzugt abgezogen oder hingeschickt. Auch die spielen dann ja, also hier, wo man es zunächst nicht denken würde, auch die Bundesagentur würde in so einem Fall eine bedeutende Rolle spielen.
Das stimmt. Da müssen Sie natürlich mit Herrn Focke drüber sprechen, aber tatsächlich gibt es aus den Notstandsgesetzen der 60er und 70er Jahre noch Sicherstellungsgesetze, also bestimmte Schlüsselqualifikationen, die für eine Stadtgesellschaft oder eine Gesellschaft in einem Bundesland wichtig sind. Da hat die Bundesagentur tatsächlich Möglichkeiten, da einzuwirken. Und darüber stehen wir auch im Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit hier in Hamburg. Mhm. Das ist ein sehr interessantes Betätigungsfeld, das es natürlich zur Zeit des Kalten Krieges immer gegeben hat. Genauso wie klar war, dass Speditionen bestimmte Lkw in einem bestimmten Spannungsfall dem Staat zur Verfügung zu stellen hat. Rekonstitution nennt man ja so etwas im weitesten Sinne. Also da gibt es auch außerhalb des Militärischen, in der zivil-militärischen Zusammenarbeit Dinge, die es mal gab und über die wir uns jetzt wieder Gedanken machen.
Jetzt machen wir uns erstmal Gedanken oder sprechen darüber, über diese Übung. Ich habe am Anfang gesagt, also wenn man so die Medien verfolgte, aber bei uns war das nicht ganz so schlimm, dann hat man das Gefühl, Ende September ist Hamburg, also kannst du dich in Hamburg gar nicht mehr fortbewegen, weil dann hier die große, große NATO-Übung, das ist keine NATO-Übung, das haben sie, werden sie gleich erklären. Und hier geht's richtig und sowas hat es noch nicht gegeben und die Hamburger werden sich alle wundern, ordnen wir das jetzt mal richtig ein. Red Storm Bravo. Vielleicht können wir erstmal anfangen mit dem Szenario schon. Was ist das genau? Was ist das Szenario? Wie groß wird das Ganze? Auf was müssen sich dann die Hamburger und Hamburger tatsächlich einstellen?
Ja, also das, was Sie gerade beschrieben haben, kann ich leider nicht bestätigen. Ja. sondern wir haben hier eine Übung des Landeskommandos mit ca. 400 bis 500 Soldaten. Das ist eine kleine Übung. Zurzeit läuft die Übung Northern Coast bei der Marine, 9000 Soldatinnen und Soldaten, Quadriga. 25 Bundeswehrübung hat weit über 10.000 Soldaten. In Polen wird im nächsten Jahr, werden dort NATO-Übungen stattfinden mit 30.000 Soldaten. Also wir haben hier eine Übung mit 400 bis 500 Soldaten. Wir wollen einmal das Thema, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit der Bundeswehr und der Polizei bei einer Kolonnenführung. Mhm. Das wollen wir einmal üben. Das haben wir lange nicht mehr geübt. Das wollen wir einmal zum Thema machen. Wir wollen uns einmal über das Thema Drohnen gemeinsam Gedanken machen und dort auch mal schauen, was gibt es denn an Fähigkeiten der Bundeswehr, die wir hier darstellen können. Und wir wollen auch mal uns Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn es einen Massenanfall von Verletzten gibt, und zwar in einer nicht militärischen Umgebung im Bereich des Hafens, und die Bundeswehr dort unterstützt mit Hubschraubern, die Verletzte ausfliegen. Das sind so die drei Schwerpunkte, die wir haben. Und dann wollen wir das auch so machen, dass das Leben in der Stadt davon so wenig berührt ist wie möglich. Das heißt also, die Kolonne, die Militärkolonne, die von der Polizei auch mit koordiniert wird und gesteuert wird, das machen wir nachts, sodass also weder Berufsverkehr noch Rush Hour und so weiter dadurch gestört ist. Und diese beiden anderen Dinge, Drohnen und Verletzten ausfliegen, das machen wir tagsüber, sodass also am 25., 26. und 27. einige Hamburger sagen werden, Mensch, hier fliegen aber immer wieder Militärhubschrauber über die Stadt. Und in der Nacht fahren auch mal Flecktarn-LKW und andere Fahrzeuge durch die Stadt. Aber der Schwerpunkt ist, dass wir etwas üben, was zu den, ich sag mal, Grundfertigkeiten einer militärischen Einheit gehört. Aber wir üben es nicht auf einem Truppenübungsplatz oder in einer Kaserne, sondern wir üben es im Hafen, im Stadtgebiet, um die Interaktion, die zivil-militärische Zusammenarbeit. Wie arbeitet die Bundeswehr zusammen mit der Polizei? Wie arbeitet die Bundeswehr zusammen mit Hafenbehörden? Wie arbeitet die Bundeswehr zusammen mit anderen Blaulichtagenturen? Um das einmal zu üben. Und dieses Üben bei Red Storm Bravo findet im Grundsatz statt seit Januar, weil seit Januar wir immer wieder Planungskonferenzen haben mit diesen Beteiligten aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus den Behörden, von den Blaulichtorganisationen. Und dieses Miteinander reden, eine gemeinsame Sprache finden, Telefonnummern, E-Mail-Erreichbarkeit und so weiter, sich kennenzulernen, das ist eigentlich das Wesentliche bei dem ganzen Thema. Und Ende September wird es einfach ausgeführt.
Und das hat es tatsächlich aber jahrelang, jahrzehntelang so nicht gegeben?
Hat es so nicht gegeben, weil natürlich auch zivil-militärische Zusammenarbeit und Zusammenarbeit von Bundeswehr und Blaulichtorganisationen im Inland nicht unser Thema war. Das Thema war ja
Auslandseinsätze.
Mali, Afghanistan, genau. Kosovo, Bosnien-Herzegowina. Ja, da hat man wenig deutsche Blaulichtorganisation und wenig Landesministerien. Und deshalb wollen wir es üben.
Stimmt es, dass das stimmt wenigstens das, dass das Szenario ist, ein NATO-Staat im Baltikum wird angegriffen und dann Hamburg sich auf seine Rolle dann einstellt, oder ist auch dieses Szenario gar nicht so?
Ja, nee, so ist es nicht, aber so ähnlich. Also wir haben einfach in unseren ganzen Planungsübungen gesagt, so wie kann es denn zu so einer Kolonne von Nachschub durch Hamburg kommen? Da haben wir gesagt, so die Grundlage ist, dass sich ein baltisches Land bedroht fühlt. Okay. Also nicht angegriffen wurde, sondern bedroht fühlt. Und dann gibt es halt diesen Artikel 4 des Bündnisses, des NATO-Bündnisses, ein Land fühlt sich bedroht. Und wenn sich ein Land bedroht fühlt, dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und in diesem Falle wäre das dann eine erste Truppenverlagerung in den Osten.
Wenn man sich sowas vorstellt, solche Situation, die ist ja gar nicht so schwer vorstellbar. Wir erinnern uns daran, als dann Drohnen in Polen abgeschossen wurden und so. Es ist nicht weit weg. Hamburgs Rolle ist aber tatsächlich immer die des Nachschubs Logistik. Das ist die eine große Rolle für Hamburg. Und die andere, sozusagen das Ziel in Hamburg, wenn es zu einem wie auch immer gearteten Ernstfall käme, ist dann insbesondere der Hafen.
Ja, also das muss man...
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Sehr differenzieren, und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, welche Planungen, von welchen Planungen gehen wir da aus, und dann muss man auch noch gucken, welche Planungen sind denn eingestuft und welche sind nicht eingestuft. Aber ich würde das mal folgendermaßen sagen. Für die Verlegung von Streitkräften der NATO gibt es den sogenannten Operationsplan Deutschland, um diese Verlegung über deutschem Gebiet, also über die einzelnen Bundesländer, zu planen. Mhm. So, dort hat jedes Bundesland eine Rolle. Und dann haben wir natürlich die andere Seite der Medaille. Welches Bundesland bietet eigentlich ein Ziel für hybride Attacken. Mhm. Hybride Attacken im Sinne von Drohnenüberflüge, überfingierte Stromausfälle, also sabotierte Stromausfälle oder andere Dinge. Und da muss man einfach sagen, und das ist jetzt ein Thema der Polizei in erster Linie, dass wir wissen, dass es ja Drohnenüberflüge über Hamburger Gebiet gibt, dass dort der Hafen eine bestimmte Rolle spielt, ja. Und da geht es dann darum, wie kann man eigentlich auch ein Stück weit die Resilienz erhöhen im Bereich der Wirtschaft, aber auch im Bereich der Zivilgesellschaft. Das sind Themen, die in diese ganze Diskussion mit Bedrohungsperzeption und so weiter reingehören. Wenn Sie mal Urlaub in Schweden machen oder Urlaub in Norwegen machen, dann wissen Sie sehr schnell, die Schweden, die Finnen, die haben genauso ein Feuerlöscher im Haus stehen wie wir. Aber die haben halt auch noch Vorräte, Trinkwasser, aufgeladene Akkus und Bargeld, die den Menschen in Spanien und Portugal beim Stromausfall 3 Tage sehr geholfen hätten, ja, weil der Strom war in Spanien und Portugal nicht mehr da. Es gab Dinge, die man kaufen konnte, aber die meisten hatten kein Bargeld mehr. So, und wenn man sich darauf vorbereitet, so wie die skandinavischen Länder das machen, wie Finnland oder die baltischen Länder, dann ist man halt kein schräger Prepper mehr, sondern dann erhöht man einfach seine persönliche Resilienz. Und wir merken, denke ich, durch die Dinge, die zurzeit passieren, dass es dafür gute Gründe gibt. Vielleicht erlauben Sie mir noch dazu nochmal persönlich zu sagen, mein persönlicher Gamechanger war, als ich 2015 bei der NATO auf einen finnischen Offizier getroffen bin. Und dieser finnische Offizier sagte mir 2015, seit den Angriffen auf die Krim 2014 fühlen wir uns in Finnland mehr bedroht als in den 45 Jahren des Kalten Krieges.
Okay.
Und deshalb wird Finnland in 6 bis 7 Jahren Mitglied der NATO sein. Das hat er mir 2015 gesagt. Und ich wollte es nicht glauben. Ja? Ich habe gesagt, das glaube ich nicht, dass diese Neutralität Finnlands aufgegeben wird. Und als ich 2020 in einem EU-Einsatz war, traf ich auf schwedische Offiziere. Die sagten mir das Gleiche. Schweden fühlt sich so bedroht, wie das in den 60er, 70er, 80er Jahren nie der Fall war. Wir werden in 4 bis 5 Jahren Mitglied der NATO sein. Und meine persönliche These ist, dass in diesen Ländern, in Skandinavien und im Baltikum und in Polen von 2014 bis 2022 ganz viel passiert ist in Sachen Bedrohungsempfinden. Und wir waren in Deutschland, die meisten von uns waren davon überzeugt, wenn wir gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland haben, dann ist der Frieden gesichert. Und ich glaube, da hat sich in den anderen Ländern ganz viel entwickelt. Und bei uns ist diese Veränderung im Denken erst gestartet mit der Zeitenwende 22. Und deshalb sind die anderen Länder 8 Jahre weiter als wir.
Genau, ich wollte sagen, entsprechend stark. Man spricht ja heute darüber, dass die Finnen und die Schweden und die Polen und so alle viel, viel, also viel resilienter sind als die Deutschen. Wobei man ja sagen muss, diese Empfehlung, ich weiß nicht, wir haben das neulich mal nochmal, weil mein Schwiegervater, wir wohnen in so einem Mehrgenerationenhaushalt, und er sagte, ich habe jetzt diesen Zettel natürlich nicht, aber irgendwie ausgedruckt, und dann stand da plötzlich alles im Keller, ne? Also so und so viel Trinkwasser und so viel Konserven und so viel, so, das hat man, die Empfehlung gibt es ja, die hat natürlich nur in Deutschland keiner mehr ernst genommen, weil sich ja niemand, und das gilt ja bis heute so, und muss man das auch mal klar aussprechen, eigentlich kann man sich auch bis heute nicht vorstellen, dass ernsthaft jemand Deutschland angreift.
Naja, also erstens, diese Empfehlungen kommen vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Zivilschutz. Genau. Das ist ein eigenes Bundesland, das hat überhaupt nichts mit Bundeswehr zu tun. Ja.
Geht um den Katastrophenfall insgesamt, ja, genau.
Genau, so, und jetzt kommt, denke ich, hinzu, dass man, glaube ich, gar nicht dazu so denken muss, kommt der schlimme, großmaßstäbliche Angriff, sondern das Thema sind hybride Attacken. Und da habe ich schon den Eindruck, dass man davon ausgehen muss, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es einen Stromausfall in einem Hamburger Stadtteil geben kann. Dass es das Gerücht geben könnte, dass das Trinkwasser kontaminiert sei. Oder dass der Mobilfunk in einem bestimmten Teil der Stadt für 2, 3 Tage ausfällt. Und für diese eher niederschwelligen Dinge vorbereitet zu sein, mit einem Paket, wie das Bundesamt für Zivilschutz es empfiehlt, Bargeld, Akkus, Kerzen, Essen und so weiter. Da geht's gar nicht darum, dass die Befürchtung da ist, dass es zu einer harten kriegerischen Auseinandersetzung schnell kommen könnte, sondern einfach nur, dass man ja gewappnet ist für hybride Aktionen.
Und man sieht, wie schnell das kommen kann, glaube ich, aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, wie schnell zum Beispiel Hacker den das so eine Zeit wie das Abendblatt lahmlegen können, haben wir vor wenigen Jahren schmerzhaft erfahren, wo du dann plötzlich stehst unten am Eingangsbereich, hältst deinen Hausausweis dagegen und kommst gar nicht mehr rein. Und die Telefone funktionieren gar nicht mehr. Und du stehst dann da und da war man wirklich froh, dass es einige gab, die noch zu Hause waren dann und alte Laptops hatten und dann da arbeiten konnten. Also wir fassen mal zusammen, Red Storm Bravo werden die Hamburger kaum spüren. Es ist eigentlich so, wenn ich richtig verstanden habe, das Ende einer Entwicklung, die das ganze Jahr über ging, wo es darum geht, sich besser kennenzulernen und diese Zusammenarbeit einfach wieder zu üben.
Das stimmt und trotzdem würde ich halt schon dafür bitten, dass also man nicht beunruhigt ist, wenn man dann Hubschrauberlärm hört, 2 Tage oder Fahrzeuge in Flecktarn sieht. Also wir machen schon was in den 2 Tagen, aber es ist im Grundsatz eine kleine Militärübung mit 400 bis 500 Leuten, die aber nicht auf Truppenübungsplätzen stattfindet, sondern in der Stadt, weil wir mit Akteuren der Stadt Hamburg gemeinsam üben wollen.
Wobei es ja auch nicht verkehrt ist, verbessern Sie mich da, aber wenn das die Leute mal merken, wenn man mal merkt, okay, da tut sich was und das ist nicht nur irgendwie so Gerede, da passiert tatsächlich was. Ich habe Sie vorhin gefragt, dieses Gefühl, was man merkt, wenn man so in Spanien und Portugal unterwegs ist, Sie haben es gerade gesagt, je dichter man drankommt in Richtung Ukraine, in Richtung Russland, desto stärker wird die Bedrohung empfunden, ne? Und deshalb sind die Spanier, glaube ich, auch da zum Beispiel sehr zurückhaltend. Gab es ja auch dann böse Worte von Donald Trump. diese Vorstellung, dass Deutschland angegriffen werden kann, ist das eine realistische Vorstellung?
Also zunächst mal glaube ich, dass dieser Stromausfall in Portugal und Spanien in diesem Sommer schon ein Gamechanger ist. Mhm. Ja, da hat die Gesellschaft gemerkt, wie vulnerabel sie ist, wenn einfach Energie nicht mehr da ist.
Genau.
Und das war nicht im Winter. Ja.
Und dann nützt dir auch die ganze Entfernung, also dass du weit entfernt bist, nützt dir dann gar nichts im Zweifel.
Genau. Also das ist zuerst mal etwas, was, glaube ich, eine Veränderung ist. Und das Zweite ist halt einfach, dass wir sagen, wir beobachten, dass Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Das heißt also, sie haben die Wirtschaft so ausgerichtet, dass Militärproduktionen an erster Stelle stehen. Davon geht die Hälfte in den Ukraine-Krieg und die andere Hälfte ist dazu da, um die Militärdepots, Munitionsdepots, mhm, Ausbildung, Personal hochzufahren. Und wir müssen davon ausgehen, dass im Jahre 2029 diese Militärdepots so angefüllt sind und die Armee sich so entwickelt hat in Russland, dass dann ein Testen der NATO spätestens ab 29 möglich ist. Vielleicht in einem Szenario, dass ein einzelnes Land dann getestet wird, indem es vielleicht eine russische Minderheit gibt und dann wird es heißen, wir sind zur Hilfe gerufen worden von den russischen Minderheiten in dem und dem baltischen Land und deshalb mussten wir hier Menschen schützen und mehr wollen wir gar nicht, um dann natürlich dafür zu sorgen, dass die NATO sich uneins ist, also quasi einen Spaltpilz in die NATO zu treiben. Das ist ein Szenario. Militärs denken in Szenarien und überlegen dann diese Szenarien mit Wahrscheinlichkeiten. Und das ist etwas, von dem wir sagen, wir müssen darüber zumindest nachdenken und wir müssen uns auf so etwas vorbereiten. Und wir müssen da auch unsere Mittel und Möglichkeiten, die wir haben, drauf ausrichten. Und wenn es nicht passiert, umso besser.
Und gelernt haben wir jetzt ja auch, das ist ja die eine Vorstellung, ist ja, dass eines Tages hier Truppen in Deutschland einmarschieren. Das ist eher unwahrscheinlich, aber das andere, das passiert ja schon. Also Angriffe sehen halt heute im Zweifel ganz, ganz anders aus und es würde ja tatsächlich reichen, so ein Land wie Hamburg oder so ein Land wie Deutschland mal 2-3 Tage ohne Strom, da hätten wir schon ein riesiges Problem. Und das kann man nachlesen in dem wunderbaren Buch von Robert Alexander, Letzte Chance, der ja vor wenigen Wochen in diesem Podcast zu Gast war. Friedrich Merz hat ja allen Ernstes geglaubt, zu Beginn seiner Kanzlerschaft, dass Donald Trump bei seiner ersten Rede als wiedergewählter Präsident vor dem Kongress erklären würde, dass die USA aus der NATO austreten und dass dann Russland einen baltischen Staat angreift. Das hat, weil er entsprechende Informationen hatte, so steht es in dem Buch, Friedrich Merz gedacht. Und wir sind sehr froh, dass es nicht so gekommen ist.
Ja, also ich bin nun jetzt der Kommandeur des Landeskommandos, genau, Hamburg. Meine Aufgabe ist es, meinen Beitrag hier in Hamburg zu leisten. Aber natürlich denken wir in Szenarien, dass gerade die baltischen Länder getestet werden. Und da die Resilienz des Bundeslandes gemeinsam zu stärken und da vielleicht auch durch die Bundeswehr eine Zuarbeit zu leisten, das ist für uns im Landeskommando schon ein Thema. Und je mehr man sich darauf ohne Alarmismus, ohne Panik vorbereitet, je mehr man erkennt, wenn ich nicht nur ein Feuerlöcher zu Hause bereithalte, sondern auch noch ein paar andere Dinge, dann bin ich halt kein schräger Prepper, sondern ich bin jemand, der dann 3 Tage mit einem Stromausfall oder ohne Handy auch zurechtkommt, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter.
Ist das Leben, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, das ist ja immer schön, ist das Leben als Offizier so, wie Sie sich das als Kind vorgestellt haben?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich viel in der Welt umher komme. Das war als Marineoffizier so. Ich bin 13 Jahre zur See gefahren, war Kommandant einer Fregatte, Fregatte Köln und Fregatte Niedersachsen. Da war man viel im Ausland unterwegs. Man hat gemerkt, dass dieser Beruf unglaublich von politischen Entscheidungen und von politischen Parametern abhängig ist. Mhm. Auch, dass die Bundeswehr rigoros verkleinert wird oder dass jetzt es Pläne gibt, die Bundeswehr wieder zu vergrößern. Da merkt man einfach, man hat einen Beruf, der mitten in der politischen Lage stattfindet.
Ist so ein bisschen von 100 auf 0 und wieder zurück, ne?
Wenn man so will.
Ja, nicht ganz null, aber Sie haben schon dann in ihrer Zeit schon irgendwie so nach dem Motto, ach eigentlich brauchen wir euch nicht mehr und oh Gott, wir brauchen euch so wie noch nie.
Wie alle anderen Berufssoldaten in meinem Alter auch, habe ich das auch erlebt. Ich habe mir natürlich als Kind nicht vorgestellt, dass es auch so etwas gibt wie Papierkram, wie Beurteilungswesen und Beteiligung und so weiter. Das habe ich mir als Kind nicht vorgestellt und deshalb bin ich dann darin auch nicht enttäuscht worden, weil ich die Vorstellung nicht hatte. Aber natürlich ist es auch in weiten Teilen ein Beruf, in dem man sich in einem Dienstzimmer wiederfindet, am Computer sitzt und von Meeting zu Meeting geht. Ne?
Aber wissen Sie, ich habe mein Leben lang davon geträumt, Journalist zu werden und ich könnte das jetzt bestätigen, dass man auch manchmal denkt, was mache ich hier eigentlich? Vielen Dank, das wäre sehr interessant, insbesondere nochmal als Vorbereitung auf diese Übung. Achtung, die keine NATO-Übung ist. Und Sie sind herzlich eingeladen, dass wir uns so alle ein, zwei Jahre mal hier versammeln und mal gucken, wie die Lage in Hamburg ist. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.